Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Im Tanach, der hebräischen Bibel, die die Christen als Altes Testament übernommen haben, steht der Vers: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Genau der zieht auf im Nahen Osten. Ein Sturm der Gewalt, gesät von Palästinensern und Israelis. Und neben allen Raketen und Bomben fallen auch Worte mit enormer Sprengkraft. Nach einem bisher nie dagewesenen Raketenhagel vom Gazastreifen aus auf Tel Aviv sprach Israels Regierungschef Netanyahu davon, die islamistische Hamas werde Schläge hinnehmen müssen, die sie niemals vorzustellen gewagt habe. Über die Eskalation eines Konflikts, der mittlerweile auch Israel selbst zu spalten droht. Mike Lingenfelser.
Eine Synagoge in der Stadt Lod, in Brand gesteckt von arabischen Bewohnern. Nur die Torahrollen sind heil geblieben. Szenen der Verwüstung nach furchtbaren Ausschreitungen in vielen israelischen Städten, in denen Juden und Araber zusammenleben und sich jetzt feindlich gegenüberstehen. Ihr habt dieses Viertel zerstört. Wir haben so viel Gutes für die Stadt getan und ihr zerstört auch das Museum. Warum? Der Ausnahmezustand wurde über Lod verhängt. Trotzdem bereiten sich junge Araber auf Krawall am Abend vor. Auch die Extremisten der jüdischen Seite rüsten sich für die Nacht. Rechtsnationale Siedler sind nach Lod angereist, um, wie sie sagen, der jüdischen Bevölkerung beizustehen. Wir sind rechtschaffende Bürger, schallt es aus dem Lautsprecher. Wir tragen Waffen, damit wir unser Land verteidigen können. 60 Kilometer weiter südlich, die andere Front im Grenzgebiet zum Gazastreifen. In Wohnhäusern schlagen Raketen der radikal-islamischen Palästinenser aus Gaza ein. Nonstop feuern militante Palästinenser derzeit Raketen nach Israel. Einen derart massiven Raketenbeschuss wie vergangene Nacht hat auch Tel Aviv noch nicht erlebt. Die meisten werden vom israelischen Abwehrsystem abgefangen. Die Hamas-Führung steht Vermittlungsversuchen aus dem Ausland vorerst ablehnend gegenüber. Wir haben dringliche Anrufe unserer Brüder aus Ägypten und Katar erhalten, auch von den Vereinten Nationen. Aber wir haben allen gesagt, die israelischen Besatzer waren es, die das Feuer in Jerusalem und an der Al-Aqsa-Moschee entfacht haben. Und deshalb sind sie jetzt für die Konsequenzen verantwortlich. Israel beantwortet die Angriffe aus Gaza weiter mit massiven Schlägen auf Einrichtungen der radikal-islamischen Gruppen mit gezielten Tötungen ihrer Führungskräfte. Wir haben Hamas-Funktionäre der höheren Führungsebene eliminiert, zum Beispiel den Kommandeur der Gaza-Brigade. Und das ist erst der Anfang. Wir werden ihnen Militärschläge versetzen, die sie sich nicht vorzustellen wagen. Die israelische Armee schießt nun auch mit Artillerie auf Ziele in Gaza. Zurück in Lod. Wieder flammen die Unruhen auf. Wieder gehen arabische und jüdische Israelis aufeinander los. Auch in anderen Städten. In Bat Yam attackieren ultrarechte Juden einen arabischen Einwohner brutal mit Knüppeln. Im Norden in Akko verletzten arabische Demonstranten einen jüdischen Einwohner lebensgefährlich. Der jüngste Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis in Ostjerusalem, Gaza und im Westjordanland ist mittlerweile auch auf ganz Israel übergeschwappt. Viele Fronten, viel Feindschaft, keine Lösung in Sicht.
Susanne Glas in Tel Aviv. Auch heute hat es wieder Raketenalarm gegeben in Tel Aviv. Wie stellt sich die Lage momentan dar?
Also in Tel Aviv selbst blieb es bisher unerwartet ruhig. Wir hatten einmal Raketenalarm. Ich habe vorher in der Ferne Detonationen gehört. Aber noch ist es bei weitem nicht so schlimm wie in der vergangenen Nacht. Allerdings geht der Raketenalarm im Süden des Landes unvermindert weiter. Und auch die Angriffe, die Vergeltungsschläge des israelischen Militärs auf die Hamas in Gaza. Netanyahu hat vor kurzem noch einmal gesagt, an eine Waffenruhe sei von Seiten der Israelis nicht zu denken. Und die Hamas erklärt ja dasselbe.
Nun ist die israelische Bevölkerung Raketenalarm ja durchaus auch gewöhnt. Aber wie geht es jetzt mit dieser Situation um?
Also ich bemerke schon, dass die Menschen hier zusammenzucken, selbst wenn es gar keine echte Sirene ist. Wenn man irgendetwas hört, dann denkt man, oh je, eine Rakete. Viele fangen dann an zu rennen, realisieren erst, dass sie vielleicht nur eine Sirene eines Rettungswagens gehört hat. Also das macht tatsächlich etwas mit den Menschen. Und dann, wir haben es gehört, gibt es hier Lynchmob-artige Szenen auf den Straßen. Und die Tatsache, dass über den Köpfen der Menschen Raketen fliegen, sie aber gleichzeitig auf dem Nachhauseweg Angst haben müssen, dass sie verprügelt werden, aus dem Auto gezogen gezogen werden oder dass Nachbarn ihre Häuser anzünden, das ist schon nochmal eine speziell, würde ich mal sagen, belastende und auch neue Situation.
Vielen Dank für die Information und auch für Ihren Einsatz, Susanne Glas nach Tel Aviv. Und in Berlin begrüße ich jetzt den Publizisten und Nahostexperten Daniel Gerlach, Chefredakteur des Magazins Zenit, Zeitschrift für den Orient. Guten Abend, Herr Gerlach.
Ja, guten Abend, Herr Zamperoni.
Überrascht Sie diese plötzliche, so massive Eskalation, dass die Hamas etwa hunderte von Raketen abfeuert?
Ja, natürlich überrascht mich das, obwohl man das natürlich zusammenzählen kann. Der Verlauf dieser Eskalation ist nicht ungewöhnlich. Nur haben wir hier jetzt vier verschiedene Ebenen, die sich alle überlagern. Das eine ist die Situation in Jerusalem, in Ostjerusalem, am Tempelberg. Das andere ist die Eskalation der Gewalt, der Raketenbeschuss der Hamas, auf den Israel in dieser harten Weise reagiert. Das dritte ist jetzt die innenpolitische Situation und die Situation der arabischen Minderheit in Israel. Und alle Seiten müssen sehr aufpassen, dass da jetzt nicht noch eine andere Ebene hinzukommt, nämlich die regionale. Und dass sich nicht noch andere regionale militante Akteure in diesen Konflikt einmischen und beteiligen. Denn dann wird das Ganze wirklich ein Ausmaß annehmen, wie es bisher noch nicht gewesen ist.
Blicken wir nochmal kurz auf die Hamas. Woher hat die eigentlich so viele Raketen, wie wir am Himmel da gesehen haben? Und vor allem, wie sind die alle in den Gazastreifen gekommen? Der ist doch eigentlich abgeriegelt.
Es ist eine große Illusion zu denken, dass man ein so großes Gebiet, auf der Karte sieht es zwar klein aus, aber einfach so abriegeln könnte, selbst mit der stärksten Überwachungstechnologie. Israel hat sich vor ungefähr 15 Jahren ja entschieden, den Gazastreifen nicht mehr militärisch vor Ort zu kontrollieren, sondern nur noch aus der Luft im Grunde zu kontrollieren, durch gelegentliche Militäroperationen und den Gazastreifen einzuhegen. Aber es gibt Tunnel, es gibt Mafia-Verbindungen, es gibt auch Zugang von See, auch wenn man das immer versucht hat zu verhindern. Und es gibt sehr fähige und improvisationsfähige Ingenieure seitens der Hamas und anderer militanter Gruppen, die es schaffen, eben Waffensysteme in Einzelteilen, die ihnen geliefert werden, zusammenzubauen. Und man sieht an dieser Situation, die Israelis haben ein hervorragendes Verteidigungssystem, den Iron Dome. Aber wenn man mit vielen hundert Raketen fast gleichzeitig dieses System zur Auslastung bringt, dann kommen eben einige davon auch durch. Und das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich bin selber kein Militärexperte, aber ich habe darüber sehr ausführlich mit Militärexperten auch vor Ort gesprochen. Die sagen, das dauert im Grunde wenige Minuten, bis eine solche Entscheidung gefällt wird, ob man einen Raketenabschluss verhindern kann oder nicht, beziehungsweise den Einschlag. Und da muss man eben sehr, sehr schnell sein.
Blicken wir jetzt nochmal nach Israel. Was glauben Sie, hat die Regierung da jetzt vor? Wenn man sich die Bilder anguckt und auch die verbale Eskalation, rechnen Sie da mit einem neuen Gazakrieg?
Ja, der findet ja statt, der neue Gazakrieg. Das hat die Regierung auch angekündigt. Erst ist es bei diesen Konflikten immer so gewesen, dass man eine militärische Strategie verfolgt. Das heißt, man möchte tatsächlich die Ziele, die militärischen Ziele der Hamas neutralisieren. Das tut man dadurch, dass man zum Beispiel auch versucht, zivile Opfer erstmal zu vermeiden. Man wirft Betonbomben, bevor man wirklich Explosivbomben wirft, um im Grunde die Menschen auch zu warnen und zu sagen, wir wissen, wo ihr seid. Und dann kommt die nächste Eskalationsstufe und dann werden wirklich systematisch ganze Gebäude, Hochhäuser zerstört. Und da geht es dann nicht mehr nur darum, die Hamas militärisch zu treffen, sondern zu versuchen, den Gegner politisch durch das Zufügen sehr großer Verluste zur Aufgabe zu zwingen. Und wenn man sich anschaut, was Herr Netanyahu angekündigt hat, heute auch, dann lässt es eigentlich keinen Zweifel daran, dass das jetzt nicht mehr rein militärische, sondern tatsächlich eine politische Kriegführung ist, dass man eben möchte, dass die andere Seite irgendwann aufgibt. Und es gibt verschiedene Vermittlungsbemühungen natürlich, auch Regionalmächte, Ägypten und Katar, die versuchen, dort irgendwie einzuwirken. Aber Israel hat ja klar gesagt, wir möchten jetzt derzeit keinen Waffenstillstand und seitens der Hamas ist Ähnliches zu hören.
Haben Sie denn die Hoffnung, dass sich das dann irgendwie wieder befriedet? Ich meine, man hat ja auch gesehen in den vergangenen Kriegen im Gaza und den Konflikten, das grundlegende Problem, das hat sich in keiner Weise gelöst. Und das wissen beide Seiten doch eigentlich auch.
Das ist richtig. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr wenig Ratschläge, gute Ratschläge gehört, geschweige denn selber zu geben, wie man das Problem des Gazastreifens tatsächlich politisch lösen kann. Da schiebt man den Konflikt über Jahre immer wieder auf. Dann kommt alle paar Jahre wieder eine Eskalation, bis die Raketenarsenale wieder befüllt sind. Dann erkauft man sich wieder ein bisschen Zeit. Man sucht Staaten der Region, die auf die Hamas einwirken können, wie zum Beispiel Katar, die auch mit israelischer Zustimmung eben finanziell den Gazastreifen etwas stabiler halten, unterstützen. Und dann dann kommt irgendwann die nächste Eskalationsphase. Dieses Problem ist sehr, sehr schwer politisch zu lösen, auch von denjenigen, wenn die israelische Regierung es ernst meinte damit. Die andere Frage, Jerusalem, was eigentlich der Ausgangspunkt war, dieses Problem ist politisch zu lösen. Das ist juristisch und politisch ausgleichend zu lösen, wenn man es denn wollte und wenn man dem nationalistischen Extremismus, der dort um sich greift, Einhalt gebieten möchte, dann könnte man das tun. Und deswegen denke ich, muss man diese beiden Probleme wirklich auch ein Stück weit auseinanderhalten.
Sagt der Nahostexperte Daniel Gerlach. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen nach Berlin.
Ich danke Ihnen.
Die eskalierende Situation in Israel und im Gazastreifen ist womöglich auch der Auslöser für das, was sich vor den Synagogen in Bonn und in Münster ereignet hat. Dort hatten gestern Abend mehrere Personen israelische Flaggen verbrannt. In Bonn wurde zudem der Eingang des Gebäudes durch Steinwürfe beschädigt. Nun ermittelt der Staatsschutz. Die Reaktionen auf die antisemitischen Vorfälle fasst Philipp Wundersee zusammen.
Auch wenn ich nur einen Stein auf eine Synagoge werfe, und dann ist das nichts anderes in diesem Fall wie purer und reinster Antisemitismus.
Wir dulden weder antijüdische Polemik, wir dulden keine Gewalt, wir dulden keinen Antisemitismus.
Die jüdische Gemeinde in Bonn ist entsetzt. Vor ihrer Synagoge setzten gestern junge Männer eine israelische Fahne in Brand und warfen Steine. Die Vorsitzende der Synagogengemeinde hat Angst vor persönlichen Übergriffen. Als Jüdin will ihr Gesicht nicht zeigen.
Ich habe unseren Mitgliedern gesagt, die sollen nicht mit Kippa rumlaufen. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen hinterher. Ja? Aber das ist wichtig, weil sehr viele werden verbal angegriffen.
Die Polizei spricht bei den Tatverdächtigen von einer hohen Emotionalisierung mit Blick auf den Nahen Osten. In Düsseldorf legten Unbekannte ein Feuer am Standort einer ehemaligen Synagoge. Der Zentralrat der Juden kritisiert, die Bedrohung für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland wachse.
Ein Angriff auf eine Synagoge hat nichts mit einer politischen Meinungsäußerung zu tun. Es ist reiner Antisemitismus.
Die Empörung über die Eskalation im Nahen Osten sei zwar legitim, so der Vorsitzende des Palästina-Forums, aber die Übergriffe verurteilt er.
Es ist ein sehr bedauerlicher Vorfall. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür. Das ist auch keine politische Handlung, sondern das ist die Handlung von unüberlegten jungen Menschen.
In Münster ermittelt die Polizei gegen 13 Tatverdächtige. Auch hier brannte eine israelische Fahne. Auch hier hat die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.
Als das Bundesverfassungsgericht vor knapp 2 Wochen urteilte, das deutsche Klimaschutzgesetz sei in Teilen nicht verfassungskonform, weil es die Last der Klimawandelfolgen zu sehr künftigen Generationen aufbürde, da hatten wir am Abend die Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Tagesthemeninterview. Und über die schnelle Umsetzung einer nun notwendigen Gesetzesverschärfung sagte sie:
Ich bin bereit, ein Gesetz da vorzulegen, wie man das jetzt noch schnell machen kann. Ich bin mal gespannt, ob die Union da mitgeht.
Offenbar ist die mitgegangen, denn heute bereits legte die Bundesregierung einen geänderten Gesetzesentwurf für mehr Klimaschutz vor. Was zu den Fragen führt, warum musste erst Karlsruhe einschreiten, damit es plötzlich so rekordverdächtig schnell geht? Die Pläne schlummerten offenbar in der Schublade. Und was sagen Klimaaktivisten dazu? Kirsten Gierschick berichtet.
Mehr bewegen beim Klimaschutz, das wollen die Aktivisten von Fridays for Future vor dem Kanzleramt. Die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes sei nicht genug, um die Erderwärmung wirklich zu begrenzen.
Das, was heute beschlossen wurde, ist einfach unzureichend und reicht Fridays for Future und mir persönlich auch nicht aus.
Es hilft wahrscheinlich was. Es sorgt dafür, dass wir klimaneutral sind, wenn Hamburg schon versunken ist.
Was genau wurde beschlossen? Statt 2050 soll Deutschland nun bereits 2045 klimaneutral sein. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß statt um 55% nun um 65% sinken. Schöne Ziele finden die Grünen, aber
was wir wirklich bräuchten, wären Maßnahmen, um diese Ziele umzusetzen. Und da wären zentral wichtig ein schneller Ausbau der erneuerbaren Energien, ein Ausstieg aus der Kohle bis 2030.
Beim Kohleausstieg vor 2038 bleibt das Kabinett aber vage. Immerhin, die erneuerbaren Energien sollen massiv ausgebaut werden, der Strompreis aber trotzdem sinken.
Wir möchten die EEG-Umlage abschaffen, das heißt der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien, der soll in erster Linie aus Mitteln des Energie- und Klimafonds oder aus dem Bundeshaushalt finanziert werden.
Heißt so viel wie, der Finanzminister soll zahlen. Auch der Verkehrsminister will mehr Geld, etwa um Jobtickets für Bus und Bahn steuerfrei zu machen.
Das erste ist das Jobticket, das sowohl beim Arbeitgeber als auch beim Arbeitnehmer voll zusätzlich ankommen soll. Das heißt, dass beide Seiten es geltend machen können.
Beide Seiten gleich behandeln, also Mieter und Vermieter, will die Regierung auch bei den Heizkosten.
Es wird jetzt endlich der Unfug abgeschafft, dass die Mieter alleine die steigenden CO2-Kosten des Heizens zahlen müssen. Denn die wichtigsten Möglichkeiten, den Heizbedarf zu senken, liegen ja beim Vermieter.
Viel Erfolg dabei wünscht die FDP.
Das wird den Mietern nichts bringen, denn die Vermieter werden das schlichtweg auf die Miete umlegen, die zusätzlichen Kosten.
In den nächsten Wochen will die Regierung das Klimaschutzgesetz noch mit einem Sofortprogramm ergänzen. Die Aktivisten wollen weiter auf noch strengere Maßnahmen drängen.
Plötzlich will also keiner der Letzte sein, wenn es um mehr Klimaschutz geht. Aber so sehr sich die Bundesregierung nun für ihren neuen Ehrgeiz bei dem Thema auf die Schulter klopft, eins ist auch klar, auf uns alle kommen größere Anstrengungen zu. Und im Speziellen auf die Wirtschaft. Denn Millionen von Tonnen von CO2 lösen sich nicht von alleine in Luft auf. Und Industrie und Energiewirtschaft werden den Löwenanteil der zusätzlichen CO2-Einsparungen schultern müssen. Genauso wie der Verkehrssektor. Ingrid Bertram.
Fred Delno hat vollgepackt bis oben hin. Er hat die Ware für 5 Kunden in Düsseldorf auf seinem Laster. Ware bündeln ist das Konzept von der Spedition ABC Logistik, um viele kleine Einzelfahrten und Leerraum zu vermeiden. Bei vielen anderen Firmen ist das nicht der Standard.
Ja, ich bin ja selber früher auch Kurier gefahren. Ja. Und ja, da fährt man auch für Briefe einfach in die Stadt, ne?
Fahrten vermeiden klingt unlogisch für eine Speditionsfirma. Aber das Prinzip ist einfach. Die Ware wird vor den Toren der Stadt gesammelt und erst dann ausgefahren. Den Kunden spart das Arbeit, Zeit und vor allem Emissionen. Holger Tehesen kam auf die Idee, denn für grüne Lösungen in der Logistikbranche läuft aus seiner Sicht die Zeit davon.
Wir warten jetzt seit vielen Jahren darauf, dass uns die Industrie mit Elektrofahrzeugen und jetzt auch mit Wasserstofffahrzeugen versorgt. Und wir können einfach nicht mehr warten. Wir müssen jetzt handeln. Wir müssen neue Konzepte entwickeln.
Holger Tehesen denkt in der Branche weit voraus. Wie kann man den Lieferverkehr so ändern, dass die neuen Klimaziele erreicht werden? Die Antwort, die Warenströme verändern, regionale Märkte stärken und die Maut auf lange Strecken anheben.
Wir sind der Meinung, dass lange Strecken wesentlich teurer werden müssen und der regionale Lieferverkehr dafür ein wenig entlastet wird, um einfach die Regionalität weiter zu unterstützen.
Aber wird das nicht letztlich der Verbraucher zahlen? Höhere CO2-Abgabe, steigende Spritpreise, eine steigende Lkw-Maut. Der Branchenverband setzt darauf, dass in ganz Europa umgedacht wird. Das heißt, alle könnte es gleichermaßen treffen.
Es ist auf jeden Fall mit einer Auswirkung auf Verbraucherpreise zu rechnen, denn die erheblichen Mehrkosten der Unternehmen müssen ja irgendwo am Markt auch abgebildet werden. Wie hoch sie sein werden, kann man pro Ware, pro Joghurtbecher, pro Möbelstück nicht quantifizieren.
Die Zeit läuft. In 9 Jahren 10% weniger Emissionen als bisher geplant. Bislang schaffe es nur ein Viertel der börsennotierten Unternehmen in Deutschland, die Klimaziele zu erreichen, schätzt die Agentur Wright aus Frankfurt. Das Problem, die meisten müssten dafür an das eigene Geschäftsmodell ran.
Das heißt, wenn man signifikant Emissionen wirklich einsparen möchte, dann reicht es nicht, Optimierungen und Energieeffizienzsteigerungen im eigenen Betrieb vorzunehmen, sondern man muss wirklich in das Geschäftsmodell reingehen und dieses Geschäftsmodell möglicherweise auch neu denken.
Wie etwa weniger fahren, mehr Waren bündeln und trotzdem als Spedition Umsatz machen. Wer jetzt investiert, müsse direkt die Klimaziele mitdenken. Und das müsse der Staat auch fördern, fordert die grüne Denkfabrik Agora.
Wenn wir sehen, was gerade in Asien alles passiert und die Chinesen gesagt haben, sie wollen auch klimaneutral werden, dann ist das jetzt etwas, wo es global gar keine Alternative mehr gibt, sondern es ist schlicht die Frage, wollen wir vorne mit dran sein oder hinterherlaufen?
Klar ist, mit dem steigenden Druck wird die Zeit auch reif für neue Ideen.
Über die Reformbeschlüsse des Kabinetts zum Klimaschutzgesetz hat Holger Ohmstedt vom Norddeutschen Rundfunk diese Meinung.
Je näher die Bundestagswahl rückt, desto hektischer agiert diese Regierung. Das überhastete Klimagesetz ist ein gutes Beispiel dafür. Als würde es nicht reichen, dass schon die Energiewende völlig verkorkst wurde. Vielen Dank auch dafür, dass wir jetzt die höchsten Strompreise der Welt zahlen. Diese Koalition kommt noch nicht einmal mit dem Ausbau von Wind- und Solarenergie voran. Immer noch dauern Genehmigungsverfahren für Windräder und Stromtrassen ewig. Eine Strategie für einen Photovoltaikboom? Auch danach sucht man in Berlin vergebens. Und ausgerechnet diese Regierung verspricht jetzt vollmundig, übrigens ohne sich mit irgendjemand in Europa abzusprechen, den CO2-Ausstoß bis 2040 um 88% zu senken. Wen will die Koalition mit so etwas beeindrucken? Die Generation kompromisslos, die mit ihren Plakaten lärmend vor dem Kanzleramt steht? Die wahlkämpfenden Parteien überbieten sich. Wer treibt die Kosten fürs Heizen und fürs Autofahren am schnellsten in die Höhe? Klar ist es machbar, die CO2-Reduktionsziele in Deutschland zu erreichen, wenn hierzulande kein Stahl mehr gekocht und die Chemieproduktion ins Ausland verlagert wird. Doch wer uns Wähler überzeugen will, den nötigen Weg der Klimarettung mitzugehen, hätte uns heute konkret sagen müssen, was auf uns zukommt. Wie teuer sollen Flüge, Lebensmittel und das Heizen einer schlecht isolierten Wohnung werden? Mir fehlt in diesem Gesetz die Folgenabschätzung für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze und für alle, die schon jetzt gerade so mit ihrem Verdienst über die Runden kommen.
Die Meinung von Holger Umstedt. I want to wake up in a city that never sleeps, sang Frank Sinatra über die Stadt, die zwar niemals schläft, die aber so gerne allmählich wieder aufwachen würde aus dem Corona-Albtraum, um laut Sinatra wieder a part of it zu sein, Teil des Lebens. Doch dazu müssten sich noch mehr Menschen impfen lassen. Mittlerweile wird sogar mit Bonusgeschenken für den Peaks geworben, aber der Weg zur Herdenimmunität in New York ist noch weit. Hilfreich ist immerhin, dass der Impfstoff von BioNTech/Pfizer in den USA nun auch für Jugendliche freigegeben ist. Heißt fürs Impftempo, it's up to you. Es liegt an dir, New York, New York. Christiane Meyer.
Die New Yorkerin Elena kann es kaum erwarten. Morgen ist ihr großer Tag. Ihre Eltern und auch ihre 17-jährige Schwester Isabel sind schon geimpft, aber sie war mit 14 Jahren noch zu jung. Jetzt heißt es einen Impftermin finden, denn ab morgen dürfen alle US-Teenager ab 12 Jahren mit BioNTech/Pfizer geimpft werden. Es war hart. Ich war immer nur online, auch mit den Hausaufgaben. Nonstop Stress. Ich bin so glücklich, dass ich bald geimpft werde. New York will, dass möglichst niemand mehr ungeimpft bleibt. Im Bahnhof Grand Central kann man seit heute in einer Pop-up-Station bequem eine Dosis Johnson & Johnson bekommen. Dazu gibt es auch noch als Anreiz eine Wochenkarte für die Subway umsonst, zur Freude von Daryl. Mit der Karte könnte Daryl sich am Times Square umsonst einen Donut holen. Weil es mehr Impfstoff als Impfwillige gibt, haben sie Stadt und Unternehmen eine ganze Palette von Belohnungen ausgedacht. Wer hier seinen Impfausweis vorzeigt, bekommt einen Donut geschenkt. Jeden Tag bis zum Ende des Jahres. Ein perfekter PR-Gag. Ich habe das im Fernsehen gesehen, da musste ich einfach kommen. Ich finde das großartig und cool, Donuts umsonst, warum nicht? Ob Menschen sich wegen einer süßen Belohnung impfen lassen, ist allerdings mehr Hoffnung als Gewissheit. Wir wollen die Leute unterstützen, die das Richtige tun und ihnen eine süße Belohnung schenken. Um Impfzögerer zu überzeugen, hat auch das Museum für Naturkunde einen besonderen Bonus parat. Freien Eintritt für die ganze Familie. Und geimpft wird unter dem berühmten Blauwal, der ein symbolisches Impfpflaster trägt. Da reinzugehen und da ist der Wal und die Fische, das war unglaublich. Weil diese Aktionen nur einige erreichen, geht Walter direkt zu den Menschen. Im Stadtviertel Corona in Queens hat die Pandemie besonders erbarmungslos zugeschlagen. Dennoch sind die Impfraten hier niedrig. Hier leben viele Immigranten, die den Behörden misstrauen. Ihnen erklärt Walter, dass sie trotzdem umsonst geimpft werden können, ganz anonym. Especially Corona. Besonders hier in Corona leben tausende Immigranten ohne Papiere. Sie waren anfangs ängstlich, aber es wird besser und sie lassen sich jetzt impfen. Die Stadt will demnächst auch Tickets für andere Attraktionen verschenken. Alles nur, um die Impfmoral zu steigern. Aber Elena und ihre Freunde im New Yorker Vorort Scarsdale brauchen keine Geschenke. Einige sind ängstlich, aber die meisten können es kaum erwarten, geimpft zu werden. Es soll einfach vorbei sein. Back to normal. Endlich wieder normal leben dürfen. Dabei soll jetzt auch die Impfung ab 12 helfen.
Zurück nach Deutschland. Hier hat die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf die Steuereinnahmen. Und mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner.
Verglichen mit der Steuerschätzung vom November werden die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen im laufenden Jahr um 2,7 Milliarden Euro niedriger ausfallen. Auch im nächsten Jahr werde das Steueraufkommen geringer sein als geschätzt. Von 2023 bis 2025 sehe die Entwicklung dann aber besser aus. Der Grünen-Politiker Winfried Kretschmann ist gut 2 Monate nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg erneut zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Allerdings fehlten ihm von den 100 Stimmen der grün-schwarzen Regierungskoalition 5. Der 72-Jährige kündigte an, zunächst die Folgen der Corona-Krise für Jüngere abzufedern. Auch beim Klimawandel müsse man jetzt und nicht irgendwann handeln. Pflegerinnen und Pfleger haben in Berlin für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Anlass ist der Internationale Tag der Pflege. Obwohl Missstände schon lange bekannt seien, habe sich zu wenig geändert, kritisierten die Teilnehmer. Sie forderten eine Gesundheitspolitik, die sich mehr auf das Gemeinwohl konzentriert und weniger auf Profit. Die österreichische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen Bundeskanzler Kurz eingeleitet. Dabei geht es um eine mögliche Falschaussage im Zusammenhang mit Postenbesetzungen vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss des Parlaments. Kurz schloss einen Rücktritt heute aus und erklärte, er gehe davon aus, dass sich die Vorwürfe auflösen würden. Die Ibiza-Affäre hatte 2019 zum Sturz der Koalition aus ÖVP und FPÖ geführt. Die Inflation ist im April auf 2% gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit 2 Jahren. Das hat das Statistische Bundesamt berechnet. Preistreiber waren vor allem Nahrungsmittel und Energie. Einzelheiten jetzt von Anja Kohl.
Butter, Kaffee, Süßwaren, die Preise für Nahrungsmittel sind auf breiter Front gestiegen. Der Einkauf im Supermarkt damit teurer geworden. Am stärksten zogen die Preise für Energie an, die zu Beginn der Corona-Pandemie noch massiv eingebrochen waren. So stiegen die Preise für Benzin im April um 23%. Heizöl verteuerte sich um 21%. Der Aufschwung gewinnt an Fahrt. Die Nachfrage nach Rohstoffen ist groß. Wegen Lieferengpässen ziehen auch Frachtpreise an. Dies alles treibt die Inflation. Der Effekt aber dürfte vorübergehend sein, denn noch gibt es keine Anzeichen für eine Überhitzung der Wirtschaft, damit auch nicht für eine überbordende Inflation.
In einem Nachholspiel der Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC heute mit 2:1 gewonnen beim bereits feststehenden Absteiger Schalke 04.
Alles gegeben und am Ende gejubelt. Hertha mit einem mega wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Aus Berliner Sicht beginnt es allerdings suboptimal. 6. Minute Amina Ried zum 1:0 für die Schalker, bei denen sich nach 3 positiven Corona-Fällen derzeit insgesamt 7 Spieler in Quarantäne befinden. Die Herthaner mit 8 Startelfänderungen und der prompten Antwort. Dedrick Boyata, Ausgleich, 19. Minute. Im 2. Durchgang drehen die Gäste die Partie. Der eingewechselte Jessica Gangkamp, 2:1, 74. Minute. Die Schlussphase spektakulär. Erst sieht der ebenfalls eingewechselte Lücke Bakio gelb-rot. In der Nachspielzeit haben dann die Schalker noch die Doppelchance zum Ausgleich. Durchatmen bei Pal Dardai, sein Team nun seit 7 Spielen ungeschlagen.
23 Meter lang, 11 Meter breit, 9 Meter hoch, ohne Turm. Das sind die Maße eines Baudenkmals im Harz. Mehr als 115 Jahre ist es alt. Angelehnt an den norwegischen Drachenstil galt diese kleine Kirche einst sogar als mutiger Bau. Wo sonst Engel und Putten auf die Besucher blickten, lugten hier Drachenköpfe aus den einfachen Holzpaneelen. Kurz, diese Stabkirche ist einzigartig. Erbaut wurde sie seinerzeit südöstlich des Brockens, nahe des Dorfes Stiege, aber eben nur nahe und nicht mittendrin. Erst jetzt, berichtet Julia Kruse, wird die Kirche ins Dorf gelassen.
Ein mageres Grundgerüst, das ist alles, was noch von ihr übrig geblieben ist. Der Stabkirchenstiege im Oberharz. Heute soll sie endgültig vom verlassenen Waldrand ins Dorf umgesiedelt werden. Regina Bierwisch hat lange dafür gekämpft, dass die Kirche ins Dorf kommt.
So, jetzt gehen wir durch den Haupteingang. Wir haben wirklich wie die Löwen gekämpft. Und vor einem Jahr um diese Zeit, am 6. Mai, kam der Bescheid, ja, wir kriegen die Gelder. Das war eine Erlösung, denn von da ab konnten wir planen. Von da ab konnten wir mit dem Architekten reden und konnten anfangen. Aber das war Kampf wie im Sport.
Die Kirche, ein Denkmal von nationaler Bedeutung, wurde laut Überlieferung 1905 von einem Patienten der damaligen Lungenklinik nebenan spendiert. Die Klinik ist heute nicht mehr in Betrieb und die Kirche somit an einem verlorenen Ort, einem sogenannten Lost Place. Hier ist sie dem Vandalismus zum Opfer gefallen. Die Folge?
Es wurden die ganzen Bleiglasfenster zerstört. Hier an der Kanzel war der Vandalismus so, dass man mit der Axt reingeschlagen hat, diese Fächer herausgetrennt hat. Es gab an den Außenfassaden Schmierereien, Zerstörungen, bis Löcher mit der Motorsäge geschnitten, dass man hereinkam.
Um die Kirche zu retten, gründete Bierwisch zusammen mit dem damaligen Bürgermeister einen Verein und sammelte 1,1 Millionen für den Umzug. Oft belächelt und bestaunt war es ein Kraftakt bis zur letzten Sekunde.
Als dann die Summe zusammen war, da hat man uns dann bestätigt, wissen Sie, so ganz im Stillen haben wir gedacht, das schaffen die nie, die spinnen. Aber das umso besser und umso schöner freuen sich jetzt alle, dass es doch so eine enorme Vereinsarbeit war.
Zusammen mit einem Architekturbüro konnte die Rettung in die Tat umgesetzt werden. Für Architekt Uwe Carsten Bothe war es eine große Herausforderung. Einmalig, die Kirche ist ein Bausatz und steht bis heute unter Denkmalschutz.
Die Besonderheiten, dass man das Gebäude im Grunde demontiert, zwischenlagert, transportiert, instand setzt und anschließend wieder errichtet, ist natürlich eine Aufgabenstellung, die eben auch für uns als Architekten jetzt nicht alltäglich sind. Also das sind schon spezielle Anforderungen und das macht natürlich auch ein Stück weit dieses Projekt aus.
Bürgermeister Fiebelkorn sieht darin vor allem eine Bereicherung für die ganze Gemeinde.
Ich denke mir mal, das wird auch eine Signalwirkung haben in ganz Deutschland, wenn man erst merkt, Mensch, so ein Projekt kann man durchziehen, man kann eine Kirche abbauen und irgendwo anders wieder aufbauen. Dann denke ich mir, haben wir mitten in Stiege ein Alleinstellungsmerkmal. Wir können diese Kirche dann nutzen als öffentliche Kirche, als Begegnungsstätte für die Stieger, für die Bürger der Stadt Oberharz am Brocken natürlich.
Ein letzter symbolischer Akt.
So, und das kommt jetzt mit zum neuen Standort.
Ein Großteil der Bauteile liegt hier schon, bereit für den Wiederaufbau. Auch ein erster Aufstieg ist bereits geschafft. Die Treppe steht. Ein Gebäude der Begegnung für alle soll es werden, ob Atheist, Gläubiger oder einfach nur Einwohner.
Sind alle willkommen.
Spätestens im September soll der Wiederaufbau abgeschlossen sein und damit dann auch die Kirche für immer im Dorf bleiben.
Also, die Kirche lassen wir im Dorf, zum Himmel gucken wir trotzdem, Claudia. Für die einen ist ja morgen Christi Himmelfahrt, für andere Vatertag, aber alle wollen wissen, wie es wird mit dem Wetter.
Ja, Ingo, und ganz viele freuen sich auch über mal längere trockene Abschnitte und Sonnenschein und die wird's auch geben. Allerdings da dann auch nicht für alle. Morgen vor allem im äußersten Westen 6 bis 8 Stunden Sonne. Dieses Wolkenband, was ja schon seit ein paar Tagen eigentlich über der Mitte und über dem Osten liegt, das hängt auch morgen hier noch rum, sorgt dort für etwas Regen, die Elbe entlang auch für kräftigeren Regen. Freitag dann vor allen Dingen nach Südwesten hin 8 bis 10 Stunden Sonne. In der gesamten südwestlichen Hälfte sind es immerhin 6 bis 8 Stunden Sonnenschein und im Nordosten immer noch ziemlich trüb mit 0 bis 2 Stunden. Wenn wir jetzt mal Richtung Wochenende gucken, für viele ist es ja ein langes Wochenende, dann sieht man Samstag vor allem im Westen trüb, nach Osten mehr Sonnenschein, 6 bis 8 Stunden werden es in der Osthälfte Deutschlands auch am Sonntag sein. Jetzt in der Nacht haben wir es eben noch mit diesem Wolkenband zu tun. Das bringt auch weiterhin Regen. Und dieser Regen, der verlagert sich dann weiter nach Norden. Vom Erzgebirge bis Richtung norddeutsches Tiefland kann es kräftiger regnen. Richtung oder auch einzelne Schauer und Gewitter geben. Morgen dann nach Westen hin am Vormittag erstmal Sonne und Wolken. Im Laufe des Nachmittags entwickeln sich hier zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Dann regnet es die Elbe entlang etwas kräftiger. Im Laufe des Nachmittags lässt der Regen nach und zieht nach Nordosten. Morgen früh die Temperaturen, die liegen meist so zwischen 5 und 9 Grad, 11, 12 Grad Richtung Brandenburg und Sachsen. Und morgen Nachmittag dann die höchsten Temperaturen den Rhein entlang mit meist so 18 bis 20 Grad. 20 Grad gibt's auch nochmal in der Uckermark. Dann die nächsten Tage weiterhin Schauerwetter. Das bedeutet für den Freitag immer noch so ein kompaktes Wolkenband von Schleswig-Holstein rüber bis nach Brandenburg, bis nach Vorpommern. Daraus anfangs noch etwas Regen, sonst Sonnenschein und nur wenige Schauer am Samstag. Wieder häufiger Schauer zwischendrin, kurze sonnige Abschnitte und es kann auch immer mal ein Gewitter dazu geben. Die Temperaturen meist so zwischen 16 und 20 Grad. Das heißt, frieren müssen wir nicht, aber so ganz trocken bleiben die nächsten Tage auch nicht.
Claudia, vielen Dank für diese durchmischten Aussichten. Und das war's von uns, von den Tagesthemen. Hier im Ersten schaut Sandra Maischberger jetzt mit ihren Gästen auf die Themen der Woche. Um 0.20 Uhr begrüßt sie Thorsten Schröder dann im Nachtmagazin und wir sehen uns morgen Abend wieder, dann in der Halbzeit des DFB-Pokalfinals. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.